Das ist ganz oft diese Dynamik. Also die Desinformation startet und darauf folgt dann der Hass.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.
Und damit herzlich willkommen zu dem Podcast von Politik und Kommunikation. Mein Name ist Martin Nielsen. Ich bin Kommunikationsberater und Kolumnist für Politikkommunikation zum Thema Desinformation. Mit diesem Podcast wollen wir wie immer ein Deep Dive machen mit Menschen aus Forschung, Wirtschaft, Medien und der Politik. Und für diese Folge sprechen wir mit einer Expertin rund um Hass im Internet und digitale Gewalt. Herzlich willkommen, Sarah.
Hi, hallo.
Sarah Egetemeyer, du bist Gründerin und CEO von PandemU, eine Organisation, die sich mit der Bekämpfung von Hassrede und digitaler Gewalt beschäftigt. Du arbeitest an der Schnittstelle von Technologie, Aufklärung und Gesellschaft mit dem Ziel, neue Wege im Umgang mit digitalem Hass zu entwickeln und Prävention wirksamer zu machen. Und zuvor warst du mehrere Jahre im Bereich der Kommunikation, Gleichstellung und Social Innovation aktiv. Mit dir finde ich es toll. Wir haben eine Expertin, die genau weiß, wie Hass, Desinformation, unser Thema und gesellschaftliche Spaltung eng miteinander verbunden sind. Also nochmal herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Liebe Sarah, erklär uns doch mal einmal bitte, was PandemU eigentlich macht.
Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Unternehmen, was die neuesten Technologien, vor allem aus dem Bereich künstliche Intelligenz, nutzt, um Personen der Öffentlichkeit, aber auch Unternehmen vor Hass im Netz zu schützen. Das machen wir in verschiedenen Formen. Das Konkreteste, was ich hier teilen will, ist ein Tool, was wir entwickelt haben, wo Menschen ihre Social-Media-Accounts mit uns verknüpfen können und dann automatisiert vor Hassnachrichten, vor Hasskommentaren geschützt werden und auch die Möglichkeit haben, strafbare Dinge direkt zur Anzeige zu bringen. Also wir arbeiten hier auch direkt mit Staatsanwaltschaften zusammen, um es Betroffenen eben leichter zu machen, die Dinge, die wirklich strafbar sind, auch zur Anzeige zu bringen.
Das heißt, ihr seht, also du und euer Team, ihr seht dann auch täglich, wie sich Themen in sozialen Medien auch entwickeln und verbreiten. Wir wollen ja auch ein bisschen über diese Vernetzung sprechen von Hass im Netz mit Desinformation und auch erklären, warum wir dieses Thema überhaupt aufmachen. Wie hängt das für dich zusammen?
Ja, das hängt extrem oft zusammen, natürlich nicht immer. Also Hass kann losgelöst von Desinformation auftauchen und umgekehrt. Aber was wir beobachten, vor allem in der letzten Zeit, ist schon, dass es immer enger miteinander verknüpft ist. Also wenn man mal ein Beispiel nehmen will jetzt aus der jüngsten Vergangenheit. Wir hatten ja im Juli, im Sommer jetzt 2025, die Wahl, wo es um die VerfassungsrichterInnen ging. Und da hat man eigentlich wie im Lehrbuch gesehen, wie so eine Diffamierungskampagne, damals eben gegen die Juristin Brosius Gersdorf, wie das funktioniert. Also wie Desinformationen gestreut werden, Falschnachrichten über sie verbreitet wurden. Und dann entsteht eine Welle von Hass, die sich auf diese Falschinformationen stürzt und diese dann benutzt, um die Person regelrecht in der Öffentlichkeit fertig zu machen. Das hat ja dann auch letztendlich dazu geführt, dass sie ihre Kandidatur zurückgezogen hat. Und das sehen wir halt ganz oft, dass Desinformation ist etwas, was häufig wirklich gezielt eingesetzt wird, um Personen zu diskreditieren, teilweise mundtot zu machen oder aus der Öffentlichkeit einfach zu verdrängen. Und da springen einfach oft sehr viele Menschen auf, die das nicht überprüfen, ob diese Aussagen wahr sind oder nicht. Und dann entlädt sich ein Hass gegen diese Person, wo man schon direkt eigentlich sehen kann, dass das nicht unbedingt mehr mit dieser Person eigentlich zu tun hat, sondern dass da ganz viel Projektionsfläche ist, weil das ja in der Regel Personen der Öffentlichkeit sind. Also Desinformationskampagnen funktionieren eigentlich genau deshalb, weil man ein großes Projektionsziel hat, gegen das man so aufhetzen kann. Das ist eigentlich so diese Dynamik. Ein anderes Beispiel war die ehemalige Chefredakteurin der Süddeutschen, das war Frau Förder-Schmidt. Das ist jetzt gut anderthalb Jahre oder fast 2 Jahre schon her. Da war das Gleiche. Es kamen Plagiatsvorwürfe, die sich im Nachhinein als falsch rausgestellt haben. Und daraufhin hat sie sehr, sehr viel Hass, Morddrohungen etc. abbekommen. Das ist ganz oft diese Dynamik. Also die Desinformation startet und darauf folgt dann der Hass.
Ein weiteres Beispiel, was mir einfällt, ist Renate Künast, die sich auch, glaube ich, mit manipulierten Zitaten rumschlagen musste, wo auch dann direkt eine Hasswelle losbrach. Also direkt, das ist jetzt vereinfacht dargestellt. Aber dann ist damit auch mündete, dass sie natürlich auch Todesdrohungen bekommen hat. Eine Richtigstellung und eine Ursprungserklärung, woher das Ganze kam, hat ein bisschen geholfen, ist aber oft dann schon zu spät. Oder wie würdest du das bewerten?
Ja, das Problem ist einfach, dass Falschinformationen sich leider schneller verbreiten als solche Richtigstellungen im Nachhinein. Also man kann davon ausgehen, dass sehr viele Menschen diese Richtigstellung gar nicht mehr mitbekommen, sondern dass dann diese Falschinformation auch wirklich in den Köpfen der Leute hängen bleibt. Das ist ja auch der Grund, warum das so rufschädigend sein kann für Personen, weil man das dann gar nicht mehr rausbekommt. Das bleiben dann für immer. Es bleibt jetzt für Dahl Schmidt für viele Menschen ganz sicherlich eine Frau, die plagiiert hat. Also das werden viele Menschen nicht mitbekommen haben, dass sich das im Nachgang als falsch herausgestellt hat.
Ich würde das gerne kurz mit Zahlen stützen, was du gesagt hast, denn wir hatten in einer vorherigen Folge auch schon darüber gesprochen, die letzten Zahlen, die wirklich aus Studien vorliegen, die beweisen, was du gesagt hast, dass sich das schneller verbreitet, sind vom MIT von 2018. Damals gab es Tests an Twitter-Kaskaden und da war die Geschwindigkeit 6 bis 10 Mal schneller. Und das war jetzt natürlich in einem Zeitalter, bevor ChatGPT und KI die Algorithmen verändert hat, plus bevor TikTok überhaupt auch ein Thema war. Ja, also 2018 war das ja noch in der Basis und seitdem gibt es keine Erhebungen mehr, höchstwahrscheinlich, weil diese Schnittstellen nicht gegeben sind. Ja. Aber das stützt deine These.
Und wir haben auch nochmal das Thema, dass Plattformen immer mehr dereguliert werden. Da ist jetzt auch Anfang dieses Jahres nochmal was passiert. Also dass X und jetzt auch Meta die Regularien, auch die Zusammenarbeit mit Fact-Checkern beispielsweise, immer weiter runterfahren. Und dadurch natürlich nochmal mehr Dynamik entstehen kann, was Desinformation angeht, weil die Gegenmechanismen einfach ausgehebelt werden.
Wenn wir jetzt darüber sprechen, was ist denn für dich der Unterschied zwischen einer kontroversen Meinung, die man ja durchaus haben darf in einer Meinungsvielfaltsgesellschaft, und gezielter Desinformation? Also wann wird da ein Widerspruch vielleicht auch zur Manipulation?
Man kann eigentlich immer schauen, geht es gerade um Argumente? Geht es um eine Sache? Oder geht es eigentlich nur noch darum, eine Person in irgendeiner Art und Weise zu diskreditieren? Das kann man, finde ich, eigentlich sehr gut unterscheiden. Also sind wir auf der Sachebene, tauschen wir Argumente aus, dann darf ich durchaus kontroverse Meinungen haben. Das ist wichtig. Davon lebt ja auch eine Demokratie und eine Debattenkultur. Das brauchen wir ganz unbedingt. Man kann aber sehen, dass das auch etwas ist, wo man sagen kann, Menschen haben sich das ein Stück weit abgewöhnt, weil sie immer mehr natürlich durch soziale Netzwerke in bestimmten Bubbles unterwegs sind, wo sie mit immer gleichförmigeren Meinungen eigentlich nur noch zu tun haben. Also diese Begegnung mit kontroversen Meinungen, diese Räume dafür, die nehmen ab. Das hat natürlich auch mit den Algorithmen zu tun. Ich glaube, darüber wird sehr, sehr viel gesprochen, dass wir uns in Bubbles bewegen und deshalb seltener mit kontroversen Meinungen zu unserer eigenen konfrontiert sind und deshalb diesen Austausch, diesen kritischen auch irgendwie ein Stück weit verlernen. Und das ist natürlich total schade, weil wir brauchen das. Wir brauchen diese kritische Auseinandersetzung. Und die muss fair sein. Das heißt, ich diffamiere niemanden, ich beleidige niemanden. Ich tätige keine ehrverletzenden Aussagen. Das sind eigentlich so die Richtlinien. Und dann kann ich jede Meinung haben. Auch es ist wirklich wichtig zu wissen, in Deutschland ist die freie Meinungsäußerung ein extrem hohes Gut. Man darf hier wirklich sehr, sehr viel sagen. Auch Dinge, die für andere möglicherweise verletzend sein können, sind sehr oft trotzdem von der freien Meinungsäußerung gedeckt. Also wir haben hier manchmal auch da eine Desinformationserzählung, dass man nichts mehr sagen dürfte in Deutschland. Man muss sich nur mal angucken, was die Menschen alle sagen, die das meistens behaupten, weil die sagen in der Regel sehr, sehr viel, ohne dass das eingeschränkt wird.
Da gibt es ja auch viele Debatten drüber, dass das eine gefühlte Wahrnehmung ist aufgrund des Widerspruchs, den man erfährt, wenn man öffentlich was sagt, nicht wahr?
Ich glaube, es ist sogar eigentlich oft auch eine gezielte Diskreditierung von Organisationen oder Institutionen, die Betroffene schützen. Also das wird oft eingesetzt, um zum Beispiel jetzt Meldestellen für Hass zu diskreditieren. Da wird genau dieses Narrativ gezogen von man darf ja hier gar nichts mehr sagen. Es wird ja alles immer direkt zur Anzeige gebracht. Da gab es die Schwachkopf-Debatte. Also das wird gezielt genutzt, um ein Gefühl zu erzeugen von in Deutschland sind wir eigentlich hier ganz klar zensiert. Und dann werden Institutionen, die Betroffene schützen sollen, ebenso dargestellt, als würden sie eigentlich Jagd auf Leute machen, die irgendwie ein falsches Wort benutzt haben, was ja einfach ganz klar nicht der Fall ist.
Schwachkopfdebatte, du spielst auf Robert Habeck an und die Hausdurchsuchung des Mannes, der diesen diesen Vorwurf, nenne ich es jetzt mal, erhoben hat. Das führt mich zu einem anderen Beispiel, das vor kurzem in einer ZDF-Doku gesehen. Agnes Strack-Zimmermann hatte ja auch den Vorwurf in sozialen Medien, dass sie Teil der Waffenlobby sei und daran verdiene, sozusagen mit den Ketten zu rasseln. Und die Frau, die diesen Post abgesetzt hat, die hat da geklagt und sie sind tatsächlich hat sie am Ende gewonnen für die freie Meinungsäußerung. Die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind ja auch politischer Natur, die Journalistin vielleicht so am Rande dessen. Der Vorwurf ist immer, worauf ich hinaus will. Nicht der Vorwurf, aber die Meinung ist oft, PolitikerInnen müssen das aushalten können. Wie bewertest du das? Schwachkopf und wirklich eine Morddrohung sind ja immer noch, da ist ja immer noch ein großer Raum dazwischen oder ist das weniger als man denkt?
Das ist so, da ist auf jeden Fall was dazwischen und gerade jetzt der Bereich der Beleidigung, wo ja Schwachkopf dazu zählt, muss immer, damit das juristisch relevant ist, den Punkt der Ehrverletzung erfüllen und der ist natürlich nicht ganz objektiv erkennbar, deshalb haben wir ja, Gerichte und die setzen natürlich damit auch immer einen gewissen Standard, weil dort verhandelt wird, was ist denn jetzt wirklich eher verletzend. Aber eigentlich geht es genau in diese Stoßrichtung. Geht es mir um eine argumentative Auseinandersetzung? Geht es mir um die Sache? Oder geht es mir eigentlich nur darum, eine Person öffentlich zu diskreditieren, herabzusetzen, zu entmenschlichen etc.? Das sind immer die Fälle, wo es dann problematisch wird. Und natürlich ist das Ganze ein Spektrum und eine Skala. Das machen wir auch so, wenn wir mit unserer KI Fälle einschätzen, dass wir auch eine gewisse Dringlichkeit oder einen Schweregrad mit angeben, weil das Menschen einfach hilft, sich ein Stück weit zu orientieren und die Sachen auch gegeneinander so ein bisschen abzugleichen und dann auch eine Entscheidung zu treffen, was will ich denn jetzt wirklich nachverfolgen? Ja, will ich vielleicht wirklich die schwerwiegendsten Sachen mal priorisieren? Das beobachten wir auch tatsächlich in der Praxis, dass das in der Regel so passiert. Also, dass Menschen jetzt auch nicht Lust haben, jede Beleidigung gleich anzuzeigen. Das wird sehr mit Augenmaß verwendet, weil es eigentlich wirklich nur darum geht, diese sehr schwerwiegenden Fälle schon mal wegzubekommen.
Kannst du ein Beispiel geben, wie sich das erkennen lässt? Also, wann ist es tatsächlich Desinformation und wann ist es vielleicht wirklich nur jemand, der sagt, boah, diesen Politiker, diese Politikerin oder diese Person des öffentlichen Lebens kann ich einfach nicht leiden. Und durch die Anonymität von Social Media traue ich mich jetzt, das zu sagen und sage irgendwas Abfälliges. Geht ihr da auch zum Beispiel in die Frequenz, wie oft der User sowas macht? Könnt ihr sowas nachvollziehen?
Es geht auch um die Reichweite, weil man immer, also erstmal vorweg, ja, Person des öffentlichen Lebens aus der Politik, von denen wird ein Stück weit erwartet, dass sie das mehr aushalten, einfach weil sie Personen der Öffentlichkeit sind. Trotzdem sind diese Personen, gerade jetzt aus der Politik, ein Stück weit auch besonders schutzwürdig, weil sie natürlich als VertreterInnen der Demokratie sich da vorne hinstellen. Und wenn wir das so weiterführen, haben wir das Problem, dass niemand mehr in die Politik gehen will. Also wir haben ein ganz massives Problem, dass Menschen sagen, wenn ich das so mitbeobachte, gerade wenn ich vielleicht noch jung bin und viel Social Media unterwegs bin und ich sehe, was passiert mit Spitzenpolitikerinnen vor allem und ich bin vielleicht eine junge Frau, die sich das überlegt, dann überlege ich mir das sehr gründlich, ob ich mich dem wirklich aussetzen will. Und je kommunaler die Ebene, desto mehr haben wir jetzt schon das Nachwuchsproblem, weil Menschen einfach sagen, das tue ich mir nicht an. Und das kann man ja auch nachvollziehen, ja. Wenn ich das ehrenamtlich erstmal mache, ich habe kein Team, was mich da schützt und meine Kommentare moderiert, sondern ich muss das alleine handeln, dann wird das sehr unattraktiv, sich dem auszusetzen, wenn man merkt, dass die Hemmschwelle so niedrig ist, dass wirklich jede Person einfach nicht nur ihre Meinung sagt, weil das darf man natürlich. Ich darf natürlich sagen, ich finde sie nicht gut, ich finde ihre Arbeit nicht gut, ich finde, das haben sie schlecht gelöst, das war schlechte Arbeit, das darf ich alles sagen. Aber ich brauche nicht, um diese Meinung zu äußern, jemanden bedrohen. Ich brauche niemandem Gewalt androhen, um meine Meinung zu äußern. Also da ist so eine ganz klare Grenze, wenn es um offene Anfeindungen geht, wenn ich die Familie von Personen beispielsweise mit angreife. Also das sehen wir sehr häufig, dass gedroht wird. Ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen oder ich kenne deine Anschrift oder ich veröffentliche deine Anschrift. Das sind alles so Themen, wo man merkt, da geht es wirklich um Einschüchterung und da geht es darum, diese Person zu silenzen und aus dem öffentlichen Raum wegzudrängen. Und das ist natürlich nicht mehr von der freien Meinungsäußerung gedeckt.
Die Rolle von Desinformation ist ja ganz oft mit wirklich, ich sag jetzt mal, banalen Faktenverdrehungen oder mit dem abstrusesten Unterstellungen in solche Sachen reinzugehen, um halt Emotionalität zu fördern und eben auch auszulösen, ne? Eine Empörung. Welche Rolle spielen, du hast es ein bisschen angedeutet, für dich denn die Algorithmen und die Plattformlogiken dabei, wenn es darum geht, diese Emotionalität zu verstärken?
Die leben natürlich davon. Also Plattformen leben von Reichweite, von Interaktion. Und wie du vorhin gesagt hattest, wir wissen, dass sich Falschinformationen schneller verbreiten. Wir wissen auch, dass je emotionalisierender ein Inhalt ist, desto mehr Interaktionen erreicht er. Also das spielt natürlich extrem damit rein. Das sind sich viele, glaube ich, auch nicht bewusst, dass wenn sie Dinge teilen und das weiterschicken, weil sie es so schrecklich finden, dass sie natürlich damit trotzdem zur Reichweite dieser Inhalte beitragen. Wir hatten mal eine Creatorin beispielsweise begleitet, die sich für die queere Community stark gemacht hat. Mhm. Und bei ihr gab es irgendwann so einen Kipppunkt. Die meisten haben so bis zu 10% negative oder Hassnachrichten auf ihrem Account. Und bei ihr war es irgendwann wirklich so, dass sie 90% Negativität hatte, weil die Algorithmen das so ausgespielt haben. Es haben sehr viele Rechte auf ihre Inhalte reagiert und interagiert. Und irgendwann hat der Algorithmus das halt immer mehr dieser Bubble ausgespielt, die darauf sehr stark reagiert haben, aber natürlich in einer nur negativen Form, so dass sie irgendwann gar nicht mehr die Menschen erreichen konnte, für die sie eigentlich ihren Inhalt gemacht hat. Und daran kann man das eben ganz gut sehen, ne? Dass wir Interaktion bedeutet nicht, dass ich die Inhalte gut finde. Das heißt, immer wenn ich solche Sachen, die auch eben Desinformation enthalten, wenn ich die weiterteile, trage ich letztlich dazu bei. Weshalb es so sinnvoll ist, einmal kurz innezuhalten und zu überprüfen und sich zu fragen, muss ich das jetzt wirklich weiterteilen? Oder kann ich nicht vielleicht auch benennen, was da passiert, ohne dass ich das weiter verbreiten muss? Also das machen ja auch viele, dass sie dann bestimmte Namen anders schreiben, wenn sie auf etwas referieren oder eben nicht Links weiterteilen, sondern sich positionieren zu bestimmten Inhalten, ohne sie weiter zu verbreiten.
Ich finde das eine spannende Sache, weil das ist ja auch das Thema, okay, wenn ich mich darunter empöre, zum Beispiel unter Desinformation und kommentiere, ja, das ist doch Quatsch oder das stimmt nicht oder was laberst du oder was auch immer, ne, such's dir aus. Dann trage ich ja dazu bei, dass der Algorithmus dann weiterhin denkt, so, das ist cool. Und das ist gut. Was würdest du denn empfehlen? Also sowohl für, ich sag jetzt mal, wenn man auf Hassnachrichten stößt, als auch wenn man sagt, das ist ja offensichtlich eine Desinformation und Leute glauben das. Wie kann ich vorgehen? Hast du eine Idee?
Ja, die unbeliebte Antwort, es kommt drauf an. Es ist schon schön, wenn dort Leute öffentlich beleidigt, diffamiert werden etc., wenn Menschen sich dagegen positionieren. Also da gibt es auch Studien zu, dass Menschen sagen, das hat ihnen am meisten geholfen, wenn sie im Feuer eines Shitstorms standen oder Falschinformationen über sie verbreitet wurden, dass es Menschen gab, die dagegen gehalten haben. Wir haben jetzt kürzlich auch mit Polysphere zusammen beispielsweise die Attacken auf Dunya Hayali, auf die Journalistin, untersucht und uns mal eine Woche lang die Kommentare auf X, die mit ihr zu tun hatten, angeguckt. Und man sieht dann immer so Wellen und wir haben analysiert, wie viel Beleidigungen es gab, aber auch wie viel positive Nachrichten beispielsweise. Und es ist schon erschreckend, wie das Verhältnis ist, ja, dass einfach ein Bruchteil nur Zuspruch für sie und für ihre Positionen war und sehr wenig Counterspeech sozusagen zu den ganzen massiven Bedrohungen, Beleidigungen, die sie da erlebt hat. Also wenn man so ein bisschen digitale Zivilcourage aufbringen kann und mal sich für jemanden positioniert, man muss gar nicht dessen Meinung sein, einfach nur zu sagen, hey, haltet euch doch einfach an eine gewisse Etikette oder seid fair, das hilft. Und das ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Also würde ich jetzt nie sagen, schreibt keine Counterspeech unter Beiträge, um die nicht noch zu befeuern. Aber muss ich die teilen? Nein, ich kann einfach mich auf die Person, die da gerade attackiert wird, fokussieren und dazu etwas verfassen beispielsweise. Also ich muss nicht den negativen Inhalt nochmal nehmen und wieder reproduzieren. Das würde ich zum Beispiel empfehlen.
Ich würde gerne einmal kurz Exkurs noch eine Lanze brechen für Polysphere, weil du sie gerade erwähnt hast, die auch eine tolle Aufbereitung gemacht haben für den ganzen Brosius-Gerstorff-Fall. Ob dieser Tausenden, Hunderttausenden Posts, die da gekommen sind, also wunderbar dargestellt. Wie sehr gerät man da in eine Falle? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich öffne einen Post und darunter finde ich nur supportende Kommentare. Die sind ja für mich schon vom Algorithmus vorsortiert. Wenn jetzt zum Beispiel ein Freund von mir oder ein Kollege von mir da reingeht, sieht er vielleicht nur die negativen. Muss man sich das nochmal zu Gemüte führen, dass das, was ich sehe, nicht das direkte Stimmungsbild ist?
Das macht auf jeden Fall Sinn. Man kann das ja bei manchen Plattformen auch noch auswählen, welche Kommentare möchte ich denn sehen. Also wir haben tatsächlich bei manchen Plattformen genau dieses Thema, dass wir als Nutzende selber gar nicht wissen, wer sieht jetzt welche Inhalte von mir, also von meinen eigenen Inhalten, die ich verbreite. Und wenn ich ein stiller Mitlesender bin, was tatsächlich die meisten Menschen auf Social Media sind, das sogenannte Lurking, dann muss ich mir auch klar sein, dass das, was ich da höre, wenn das vor allem Hass und Desinformation ist, das wirkt oft so viel. Das sind aber oft nur ganz wenige Accounts, die das tatsächlich verbreiten. Also das finde ich ein wahnsinnig spannendes Phänomen, was man sich schon klar machen sollte, wenn man jetzt gerade auch soziale Netzwerke nutzt, dass das so eine Art Mehrheitenverschiebung gibt in der Wahrnehmung. Also diejenigen, die Hass und Desinformation verbreiten, wirken so, als wären es sehr viele und als wären sie sehr laut. Es sind aber meistens nur Bruchteile der tatsächlich Nutzenden, weil eben die meisten Menschen eher still Mitlesende sind. Und das ist schon gravierend, weil wenn man erlebt, wie solche Kampagnen ja auch einen Druck ausüben können, der sogar ja ins politische Leben reicht oder der dann auch Personalentscheidungen etc. beeinflusst, dann ist das schon eine Macht, die wir da ein paar Einzelpersonen, ein paar Einzelaccounts geben, die man vielleicht in der Form gar nicht geben müsste, weil es nicht so viele sind, wie es immer erscheint. Das finde ich schon sehr wichtig.
Ich würde gerne deine Meinung zu einem Fall, der fairerweise super singulär auftritt und zum Glück hoffentlich noch sehr geringfügig auftritt, nämlich nutzen Influencer oder Creator mitunter auch Hasskommentare, um ihre eigene Positionierung zu boosten. Ja, die nehmen dann einen Hasskommentar, blenden den ein und reagieren dann drauf. Jetzt gab es Fälle, wo in den Raum gestellt wurde, okay, ist dieser Hasskommentar überhaupt echt? Was macht das, was bedeutet das für Hass im Netz und für die Bedeutung, gegen diese Kommentare vorzugehen? Weil das hebelt ja eigentlich diesen Prozess aus. Und wenn das Schule macht, können wir ja nicht mal glauben, dass der Hass echt ist.
Es ist aber, glaube ich, eine eher weniger verbreitete Haltung zu denken, jede Reichweite ist gute Reichweite. Klar, es gibt immer noch Menschen, die das denken. Aber ich erlebe eigentlich in meiner Arbeit eher Menschen, denen schon bewusst ist, dass eine sinnvolle Reichweite das ist, was sie auch brauchen, gerade wenn sie professionell in dem Bereich arbeiten. Also es hilft mir als Creator nur bedingt, wenn auf meiner Plattform viel Hass ist, weil ich will ja letztlich Markenkooperation, ich will eine wertvolle Community und eine wertvolle Brand haben, damit Marken Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Und wenn jetzt sich rumspricht, dass bei mir viel Hate Speech vorkommt auf meinem Kanal, ist das eigentlich negativ für mich, weil ich biete keinen sicheren Rahmen für die Community, die bei mir eigentlich ja interagieren soll. Und dann droht eben genau das zu passieren, was ich vorhin kurz als Fall geschildert habe, dass das irgendwann kippt und dass ich eigentlich meine eigentliche Zielgruppe gar nicht mehr erreiche, weil sie sich zurückziehen. Weil ein hasserfüllter Raum ist kein sicherer Raum und da werden Menschen langfristig keine Lust haben, sich aufzuhalten, die werden sich zurückziehen. Also eigentlich kann ich damit nur sagen, damit schießt man sich letztlich ins eigene Bein, weil das hilft nicht. Wenn es natürlich ein kleiner Anteil ist und wir arbeiten ja zum Beispiel auch mit Bundesliga-Vereinen, wir haben einen ganz tollen Verein, die haben eine so tolle Community, die regulieren ganz viel der negativen Kommentare wirklich selbst. Und da muss der Verein nicht so viel eingreifen. Das ist natürlich dann auch ein tolles Beispiel. Und das dann lässt man Hass natürlich auch manchmal stehen, weil man direkt sieht, da kümmern sich andere drumherum. Trotzdem gibt es bestimmte Sachen, die würde ich niemals empfehlen, stehen zu lassen. Also wenn ich wirklich menschenverachtende Inhalte dort habe, die auch beispielsweise volksverhetzend sind und wirklich auch die Grenze zur Strafbarkeit überschreiten, dann habe ich diese Verantwortung, das auch runterzunehmen, weil ansonsten trage ich dazu bei, dass sich diese Narrative irgendwie verbreiten.
Wie stehst du zu Menschen, die als Content Creator oder auch als Key Opinion Leader, es muss ja nicht immer der große Influencer sein, es kann ja auch einfach ein Sales-Berater auf LinkedIn sein, zum Beispiel, der oder die bewusst Ragebait nutzt, um erste Reichweite zu zielen, also die bewusst aufstößt, um zu sagen, guckt mal, empört euch, kommentiert mich. Das ist ja dem ganzen Thema total untergrabend eigentlich, oder?
Ja, und es berücksichtigt vor allem nicht, wie es Betroffenen wirklich geht. Also ja. Ich finde das schwierig. Ich finde es ethisch fragwürdig, weil man damit letztlich ja die Leute nicht ernst nimmt oder die Betroffenen nicht ernst nimmt, wenn Menschen davon wirklich betroffen sind.
Ja gut, es gibt ja genug Negativbeispiele, ich möchte ihnen keine Plattform nennen, aber das wird den meisten dieser Menschen ja egal sein. Hauptsache, sie bekommen Reichweite, nicht wahr?
Wobei ich mich manchmal schon frage, ob Menschen wirklich die langfristigen Folgen dessen irgendwie so im Blick haben. Also was, glaube ich, manche noch denken, ist, dass die digitale Welt so ein bisschen abgeschottet ist und noch so nicht die reale Welt ist. Und wir beobachten aber eigentlich immer mehr, dass wir sind eigentlich fluide zwischen diesen Welten unterwegs. Ja, also man kann nicht mehr sagen, es gibt die Offline-Welt, das ist die echte Welt und dann gibt es noch die Online-Welt und da kann man machen, was man will und die ist auch irgendwie ein rechtsfreier Raum und da darf ich alles tun und lassen, wie ich möchte. Sondern was wir beobachten ist, dass zum Beispiel je mehr gewaltsame Sprache ich online habe, je mehr krass polarisierende Inhalte dort sind, umso höher ist auch die Gewaltbereitschaft von Menschen, eben nicht nur digital, sondern offline. Und das ist ja ein Problem. Also das ist eine sehr, sehr problematische Entwicklung, dass wenn Menschen das nicht ernst nehmen, dass so eine Zuspitzung online wirklich auch Auswirkungen offline haben und dass wir eine immer stärkere Radikalisierung haben, dass wir dass Extremismus befeuert wird und wir wirklich einen Anstieg an Gewalterfahrung letztlich haben. Und wenn man sich das nochmal vor Augen führt, ich würde hoffen, dass viele Menschen dann darauf verzichten würden und dass sie vielleicht einfach nur nicht weit genug denken, was da eigentlich passiert und was sie da eigentlich unterstützen.
Du hast gerade, das finde ich nochmal wichtig, weil lass uns das nochmal ein bisschen differenzieren. Gewaltreiche Sprache und Hass im Netz, das ist ja nicht dasselbe, das ist ja ein Teil dessen. Würdest du für uns nochmal Hass im Netz definieren?
Ja, also man hat früher immer von Hate Speech gesprochen. Dieser Begriff wurde jetzt ein bisschen erweitert. Eben die meisten reden von digitaler Gewalt oder von Hass im Netz. Hate Speech hat einfach immer nur so diesen kleinen Bereich von Speech gemeint. Und gemeint ist damit eine Art von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Also Menschenfeindlichkeit ist, glaube ich, klar. Gruppenbezogen heißt, aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion, zu einer bestimmten Ethnie, zu einem Geschlecht, zu einer sexuellen Orientierung etc. Also wenn Menschen aufgrund dessen öffentlich diffamiert werden, entmenschlicht werden, dann redet man im engeren Sinne sozusagen von Hate Speech. Es gibt aber keine juristische Definition, was das angeht. Also wenn wir im juristischen Bereich sind, wir machen ja beides, wir prüfen ja beide Ebenen sozusagen, dann haben wir nochmal ganz andere Begrifflichkeiten. Die will ich jetzt aber hier gar nicht vertiefen. Und Hass im Netz oder digitale Gewalt meint eigentlich nochmal ein größeres Phänomen, weil das hört eben nicht bei diesem Speech-Bereich auf. Also ich kann zum Beispiel sensible personenbezogene Daten veröffentlichen, ja. Mhm. Wenn ich deine Adresse öffentlich mache, während du gerade im Feuer eines Shitstorms stehst, dann kann das unter anderem eine Gefahr für dein Leben bedeuten, ja, wenn Menschen deine Adresse kennen. Das heißt, das nennt man Doxing, also die Adresse veröffentlichen, gehört eben zu digitaler Gewalt, zu Hass im Netz. Aber auch wenn ich Bildmaterial von dir verwende und entfremde, wenn ich beispielsweise das ganz klassisches Desinformationsding auch, ja, wenn ich dein Bild mit KI natürlich leider sehr, sehr einfach entfremde, in andere Kontexte bringen und dann erscheint es so, als wärst du dort gewesen und hättest dieses oder jenes getan, gehört eben auch für uns in den Bereich von digitaler Gewalt, wird aber von dem Hate Speech Begriff sozusagen nicht erfasst. Und ich glaube, gerade dieser Bereich der bildbasierten Gewalt, also vor allem was Fake Porn zum Beispiel angeht, das ist leider eine Entwicklung, die gerade erst so richtig losgeht und wo ich glaube, dass es ein großer Bereich sein wird, wo wir uns auch in Zukunft drum kümmern wollen. Da kann man wirklich Existenzen mit zerstören. Weil das genauso ist, wie wir vorhin das Thema hatten. Ja, dann kann ich eine Gegenposition veröffentlichen oder sagen, das bin ich nicht. Aber wenn ich diese Inhalte, wenn die einmal im Netz sind, ich kriege die da nicht mehr weg. Der Schaden, der dadurch angerichtet wird, ist wirklich massiv. Und deshalb ist es auch richtig, davon Gewalt zu sprechen.
Ich wollte nur differenzieren. Also Fake Porn heißt, man nimmt quasi Gesichter, die dann retuschiert werden durch KI oder irgendwie über Facefilter rübergelegt werden. Okay, verstehe. Wir hatten jetzt in den Beispielen ja oft Frauen, entweder in der Politik oder im Journalismus. Du hattest eine Creatorin erwähnt. Daraus ergibt sich der Verdacht oder meine These, dass Frauen überdurchschnittlich von Hass im Netz auch betroffen sind. Beobachtet ihr das auch?
Ja, man kann eigentlich sagen, dass alle Gruppen, die eben auch offline besonders häufig von Diskriminierung betroffen sind, von Gewaltakten etc., das ist online genau das Gleiche. Das sind Frauen, das sind aber auch Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund, das sind queere Menschen, das können behinderte Menschen sein. Also das ist schon so, dass das die Spitze ist an Betroffenheit. Trotzdem finde ich es auch wichtig zu sagen, auch Männer sind krass betroffen. Wir haben den Bereich Sport. Das ist wirklich manchmal nicht zu fassen, was Profisportler für Morddrohungen bekommen, einfach weil sie in einem Spiel einen Fehler gemacht haben. Also das ist schon auch massiv, was für eine Form von Hass sie ausgesetzt sind. Und was da nochmal dazu kommt, dass unter Männern oft dann so ein Schamgefühl vorherrschend ist, weshalb sie sich dann keine Hilfe holen oder weshalb sie sich auch gar nicht trauen, darüber überhaupt zu sprechen, dass sie betroffen sind und dass es sie beeinträchtigt. Also das finde ich manchmal doppelt tragisch. Sie sind betroffen. Ja, Frauen sind mehr betroffen. Das ist auf jeden Fall der Fall. Was zu dieser ganzen Kette führt, was ich vorhin schon sagte, dass junge Frauen sich das anschauen und dann sagen, in die Richtung möchte ich gar nicht gehen, was wieder dazu führt, dass wir weniger Frauen in der Öffentlichkeit haben, weniger Vorbilder etc. Also das hat eine ganz lange negative Kette. Ich finde es aber auch wichtig zu sagen, dass eben das kein Frauenproblem ist, sondern wir haben einfach die gleichen Mechanismen der Diskriminierung, die offline passieren, haben wir genauso online.
Gibt es in unserer Gesellschaft dafür Mechanismen, die ausreichen? Ich glaube, ich kenne die Antwort auf diese Frage schon, aber trotzdem möchte ich das einmal fragen. Ihr setzt euch dafür ein. Was passiert denn noch, um der Sache Herr zu werden?
Ja, wir haben ja diese Debatte, glaube ich, schon lange, dass die Plattformen mehr in die Verantwortung genommen werden sollen. Der Fakt ist aber, sie tun es nicht. Und irgendwie scheinen unsere Mittel, die wir da haben, jetzt auch innerhalb der EU bisher noch nicht so richtig effektiv. Also wir haben den Digital Services Act, der Plattformen verpflichtet, auch Meldewege gegen Hass einzurichten. auch mit eigentlich schon, finde ich, empfindlichen Strafen, die da angedroht werden können. Und trotzdem, ja, sehen wir einfach, dass die großen Plattformen es nach wie vor nicht machen. Dann werden Klagen ausgesprochen, dann werden die wieder gestoppt. Also da ist so viel Machtgefälle, dass man sagen muss, politisch funktioniert das bisher nicht so richtig, die Plattform da in ihre Verantwortung zu nehmen. Es gibt NGOs, die tolle Arbeit machen, die absolut wichtig und komplementär zu unserer Arbeit auch sind. Aber wir sehen doch, dass eigentlich die Personen, die davon betroffen sind, in der Regel sich selbst kümmern müssen. Und das ist auch so ein Punkt, warum wir gesagt haben, man kann jetzt nicht darauf warten, dass die Plattformen dieser Verantwortung gerecht werden, sondern die technischen Mittel und Möglichkeiten, die da sind, die sollte man nutzen, um sie sinnvoll einzusetzen, um sich selbst zu schützen. Aber ich finde vor allem den Gedanken wichtig, dass wir auch als Arbeitgeber erkennen, dass wir eine gewisse Verantwortung haben. Ja, wenn ich ein Sportverein bin und ich habe Profis bei mir engagiert, dann sind die ja aufgrund dieser Anstellung bei mir auch diesem Hass ausgesetzt, dann sollte ich die schützen. Oder wenn ich eine Redaktion bin, dann sollte ich die Menschen, die journalistisch für mich arbeiten, schützen in ihrer Arbeit. Genauso, wenn ich eine Fraktion bin, dann sollte ich meine Abgeordneten schützen und so weiter. Also wir appellieren schon sehr daran, dass diese übergeordneten Organisationen und Unternehmen das auch aktiv wahrnehmen und sagen, wir müssen dafür sorgen. Genauso wie ja ein Mensch in der Politik auch Personenschutz bekommt, wenn er oder sie unterwegs ist und besonders gefährdet ist. Also das ist ja irgendwie auch klar, dass ich mir das nicht privat organisieren muss. Und so glaube ich schon, je mehr öffentliche Bewusstheit wir darüber haben, dass das eine echte Gefahr ist und dass diese Online-Gewalt auch sehr, sehr schnell in Offline-Gewalt kippen kann. Ja, Walter Lübcke ist so ein Beispiel, dass man sich dann klar macht, wir müssen das ernst nehmen. Und das ist auch eine Bewegung, die ich schon mittlerweile sehe, dass sie im juristischen Bereich auch, dass das immer mehr ernst genommen wird. Also es gibt schon noch Betroffene, die sagen, ja, ich war dann bei der Polizei und da wurde ich nicht ernst genommen. Da wurde mir eigentlich gesagt, ja, du musst ja auch nicht solche Sachen posten. Also wieder die Verantwortung quasi zu der Betroffenen zurückgegeben wurde, die da sehr negative Erfahrungen dann gemacht haben. Da beobachte ich eigentlich in unserer Zusammenarbeit mit der Justiz eher, dass das sehr ernst genommen wird mittlerweile. Also, dass die Staatsanwaltschaft sieht, das ist ein echtes Problem und es ist ein Sicherheitsthema eigentlich. Ja? Also, es geht am Ende geht's wirklich um Sicherheit in unserer Gesellschaft. Und das freut mich natürlich total, dass das ernst genommen wird und dass dann auch eine Strafverfolgung stattfindet. Weil das ist immer noch der effektivste Hebel, natürlich bei den Inhalten, die diese Strafbarkeitsgrenze überschritten haben. Und da haben wir aktuell nur Anzeigenquoten im niedrigen einstelligen Bereich. Da kann also noch sehr, sehr viel passieren. Dieser Eindruck auch wieder, ja, der meiner Meinung nach teilweise durch Desinformation geschürt wird, von wegen, es würden gerade Millionen von Hassanzeigen gestellt auf Hasskommentare. Das ist nicht der Fall. Also wir haben wirklich von allen Delikten, die strafbar sind, werden ungefähr 1% überhaupt nur zur Anzeige gebracht.
Weil du Strafanzeige sagst, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich würde es trotzdem nochmal versuchen, einmal pointiert noch einmal herauszuarbeiten. Wir setzen uns dann, ich mit diesem Podcast und du mit eurer Arbeit, wir setzen uns ja auch ein bisschen gegen dieses Thema ein und wollen ein bisschen Aufklärung leisten, Desinformation und Hass im Netz. Wenn es Gegenstimmen gibt, dann gehen die oft vom kritischen Extrem aus. Ne? Der Staat verbietet dir die freie Meinungsäußerung oder der Staat entscheidet, was wahr ist und was falsch ist. Mit der deutschen Geschichte ist das ja durchaus legitim, autoritäre Maßnahmen zu fürchten oder auch zu warnen davor. Ich will die Kritik deshalb gar nicht wegwischen. Aber gerade wenn es in den Bereich geht, gewaltbereite Sprache, sexualisierte Sprache von Männern gegenüber Frauen oder von Männern gegenüber anderen Männern, es muss ja nicht nur so sein, dann ist immer der Vorwurf, ja, das muss man ja aushalten. Ich kann das ja sagen. Ich darf ja pfeifen. Ich darf ja catcallen. Ich darf ja jemanden einen Idioten nennen, wenn ich das denke. Wenn wir das jetzt verbieten, spielen wir das Extrem der Kritiker. Wie sieht denn dein optimaler Weg aus, wenn du ihn dir aussuchen könntest?
Ich finde schon, dass man fragen muss, was will die Person damit erreichen? Und dann kommt man ihm eigentlich sehr schnell auf die Spur. Das hatte ich, glaube ich, jetzt auch schon gesagt. Wenn ich versuche, diese Person öffentlich herabzuwürdigen, um ihren Ruf zu schädigen, um sie persönlich eigentlich davon abzuhalten, sich weiter öffentlich zu beteiligen, dann hilft das niemandem. Ich finde das auch jetzt schwer. Ich will nämlich auch keine Beispiele reproduzieren, weil es gibt so ein paar Begriffe, die könnte ich jetzt äußern, was schon alles für nicht strafbar erklärt wurde, was ich trotzdem zum Beispiel nicht wollen würde, dass ich öffentlich so genannt werde. Also man kann sich ja so Urteile mal angucken. Da ist ganz schön vieles, was für okay befunden wurde, wo ich sagen muss, also wir haben das aktuell, dass Leute sehr viel aushalten müssen. Vielleicht greife ich jetzt diese Schwachkopfdebatte nochmal auf, weil da ist zum Beispiel auch sehr viel Desinformation im Spiel gewesen. Ja. Es wurde jetzt nicht wegen dieser Schwachkopfsache das Haus durchsucht. Also da gab es mehrere Sachen, die in einen Topf geworfen sind und da ist auch nicht alles korrekt berichtet worden. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen mit Augenmaß auch gucken, was stimmt denn davon wirklich und wer macht Hetze gegen diese Strafanzeigen und zeigen diese Leute möglicherweise selber sehr viel an. Also da gibt es Personen, die sind, ich habe jetzt kürzlich mit einem Oberstaatsanwalt gesprochen, der sagte, Alice Weidel ist einer derjenigen, die am meisten Strafanzeigen stellt gegen Beleidigung.
Der Spiegel hat das auch recherchiert, glaube ich, ja.
Ja. Also da muss man sich auch noch mal kurz fragen, immer, was hat jemand im Sinn, wenn er diese Funktion, die wir hier haben, in einem Rechtsstaat angreift? Und sind es nicht eigentlich Personen, die selber davon profitieren, dass es das gibt und die sich auch dagegen wehren, wenn bestimmte Begriffe gegen sie verwendet werden?
Also so ein bisschen auch wie beim Faktencheck von Desinformation, wenn ich das versuche zu vergleichen. Bei Desinformation gehen wir ja davon aus, okay, wem nützt das und woher kommt das? Und bei Hass im Netz ist es quasi so, woher kommt das und mit welcher Motivation wird das gestreut? Habe ich das richtig verstanden?
Und kann ich es vielleicht anders sagen? Also wir erleben manchmal, und das finde ich dann immer sehr schön, dass Personen merken, wenn beispielsweise Feeds mit Pandemie geschützt werden und dann fangen sie an, ihre Sachen anders zu formulieren, damit ihre Inhalte nicht geblockt werden. Und dann merkt man, aha, es ist ja auch möglich. Also es geht einfach darum, ich bin hier als öffentliche Person, ich möchte trotzdem nicht, dass jemand permanent unter der Gürtellinie Dinge von mir kommentiert, sondern ich möchte in einen konstruktiven Dialog mit Menschen kommen und deshalb fordere ich sie auf, gewisse Rahmenbedingungen einfach einzuhalten und dazu gehört einfach ein respektvoller Umgang. Der darf kritisch sein, aber ich muss nicht unter die Gürtellinie gehen. Und wenn man das Leuten immer wieder sagt, dann gibt es Menschen, die passen sich daran auch an und können das auch. Also es ist manchmal auch einfach eine Bequemlichkeit zu sagen, ich rotze da einfach mal alles so raus, was mir in den Sinn kommt. Und dazu muss man auch nochmal sagen, das sind manchmal auch einfach, also wir haben manchmal auch Jugendliche, die dann komplett erstaunt sind, wenn sie mit der Staatsanwaltschaft auf einmal konfrontiert werden, weil sie irgendwelche Sachen geschrieben haben, wie ich bring dich um oder und dann erstmal realisieren, dass das eine Drohung war. Also manchmal ist es auch so, dass es den Menschen nicht bewusst ist, wo man dann wieder ansetzen kann, sagen, ne, was haben wir für ein Problem mit Medienbildung etc. Aber manchmal sind das ja auch einfach gezielte Kampagnen, die extrem professionalisiert sind, die super gut aufgestellt sind, geplant werden, einen hohen Automatisierungsgrad haben, auch KI-Technologie nutzen. Und dann geht es wirklich darum, Menschen auszuhebeln, bestimmte Meinungen, bestimmte Gruppen aus dem öffentlichen Diskurs herauszuhalten. Und da geht es nie um Meinungsfreiheit. Also dieser Begriff der Meinungsfreiheit wird ganz stark instrumentalisiert, um diese Debatte so zu inszenieren. Weil eigentlich beschädigt das ja die Meinungsfreiheit. Also Hate Speech beschädigt die freie Meinungsäußerung. Wir haben ja auch dazu diese Studie, die kürzlich erschienen ist, lauter Hass, leiser Rückzug, wo genau das gezeigt wird, diese Mechanik. Das heißt, um freie Meinungsäußerung zu gewährleisten, müssen wir vor Hass im Netz schützen, weil ansonsten bestimmte Stimmen einfach verstummen werden und sich eben nicht mehr trauen, an digitalen Debatten teilzunehmen.
Ich fürchte, das Bild der Zukunft wird ein bisschen düster, wenn wir uns jetzt angucken, wo die Erde sich politisch hinbewegt, aber auch welche Rolle KI spielt in der Kommunikation auf Social Media. Vielleicht als letzte Frage an dich, wenn du jetzt in die Zukunft schaust so ein bisschen, womit müssen wir uns am ehesten auseinandersetzen? Was kommt auf uns zu?
Also alles Bildbasierte, glaube ich, wird extrem im Vordergrund stehen. Die Relevanz geht immer weiter weg von Text hin zu Video und Bild. Ich glaube, das ist relevant. Und noch haben wir, glaube ich, nichts dagegen gefunden, was wir tun können, um das komplett auszuschließen. Also klar, es gibt die Faktenchecks, es gibt die DPA, die genau das extrem gut und gründlich machen. Aber wir sehen ja selber, dass die Bildgenerierung, Videogenerierung immer besser wird. Da sehe ich schon noch, dass eine Lösung eigentlich aussteht. Und ich glaube auch gerade jetzt das Thema bildbasierte sexuelle Gewalt ist jetzt in dem Bereich Gewalt somit das, was mir am meisten Bauchschmerzen macht tatsächlich. Weshalb ich auch sagen würde, das ist der größte Bereich, um den wir uns kümmern wollen in Zukunft. Einfach weil es so massiv ist und auch innerhalb von Sekundenbruchteilen generiert werden kann.
Und jetzt der Vollständigkeit halber, weil wir viel über Hass im Netz gesprochen haben, dein Appell an Menschen, die betroffen sind?
Sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Erschreckenderweise versuchen viele Menschen, das mit sich selbst auszumachen und wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Natürlich macht es Sinn, nicht erst sich zu kümmern, wenn es schon zu spät ist. Also wir sagen immer, dass es auch sinnvoll ist, präventiv sich zum Beispiel eine Software zu suchen und zu nutzen, die einen eben auch dann schützt, wenn es noch nicht passiert ist. Genauso wie man ein Virenprogramm hat, bevor der große Zusammenbruch kam. Aber auf jeden Fall sich Hilfe holen. Also es gibt so viele tolle Beratungsangebote und juristisch prüfen macht auch immer Sinn. Das heißt, im Zweifelsfall an eine der Meldestellen gehen und es wirklich einfach zur Anzeige bringen.
Vielen Dank für den Abschluss. Wir sind damit am Ende unserer Zeit. Liebe Sarah, vielen, vielen Dank für den Einblick in dieses Thema, was ja im öffentlichen Diskurs sehr umstritten ist, wie man gegen Hass und Hetze vorgeht, ohne Meinungsäußerungen einzuschränken beziehungsweise Meinungsfreiheit generell zu diskutieren. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Shoutout an eure Arbeit, sich dem Hass zu stellen. Wir haben dich eingeladen, weil wir genau darüber sprechen wollten. Ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern doch mal einen Blick auf Pandemie zu werfen, auch wenn ihr nicht betroffen seid, denn Tendenz könnte ja sein, dass sich das leider irgendwann mal ändert. Deswegen seid bewusst, dass es Menschen gibt, die da für euch einstehen und für euch mitmachen. Liebe Sarah, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input.
Ich danke dir, Mann. Danke, dass ich hier sein konnte und darüber sprechen konnte.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.